Also ich habe euch einfach eine Stelle mitgebracht, die mich, ich weiß gar nicht wann, irgendwann in vergangener Zeit bei meiner Bibel höre. Ich tue ja momentan mehr hören als lesen, weil das mit dem Lesen nicht funktioniert, bewegt hat. Und jetzt war ich so dumm und habe was aus Jakobus rausgesucht und ich muss das in der deutschen Bibel ja immer suchen. Ich weiß, ich sage immer das Gleiche, aber wo hat sich bei euch der Jakobus? Ah, nach Hebräer. Okay, ich hab's. Jakobus versteckt sich nach Hebräer. Und zwar habe ich euch mitgebracht aus Jakobus 4 die ersten 7 Verse. Die lese ich euch mal vor. Woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch: Den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Vielleicht ganz mal zu Anfang: Ich habe mit keinem von euch ein Problem, auch wenn die Stelle ein bisschen energischer klingt. Ihr seid alle brave Bürger. Und trotzdem finde ich, ist das eine spannende, interessante Stelle und ich werde euch gleich erzählen, warum. Nur vorneweg will ich nochmal, weil man sich das vielleicht fragen kann, in Jakobus 1 nochmal vorlesen, an wen denn dieser Brief adressiert ist. Und da heißt es am Anfang vom Brief: Es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus, des Messias, an das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Und dann geht es in Vers 2 weiter und da sagt er: Meine Geschwister. Also der Brief ist tatsächlich eindeutig an eine Gemeinde gerichtet, auch wenn es hier wörtlich um Mord und Totschlag geht. Wir haben ja gelesen: Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Und im ersten Moment klingt das vielleicht so ein bisschen übertrieben und ein bisschen hart für eine Gemeinde Gottes. Aber im zweiten Moment klingelt vielleicht auch bei euch nochmal diese Worte von Jesus, wo er sagt, das mit dem Morden, das ist letztlich das Ende einer langen Kette, die schon viel früher anfängt, die im Herzen anfängt und die letztlich anfängt mit: Ich sag meinem Bruder ein böses Wort. Und da erkenne ich mich dann doch auch schon deutlich besser als beim Mörder. Und da merkt man, dass praktisch Jakobus sieht praktisch schon das Endergebnis der Tat und Jesus hat beschrieben, wo kommt es her. Das heißt, wenn Jakobus schreibt, ihr mordet und neidet, es kann natürlich sein, dass in der Gemeinde auch Mörder waren, das will ich gar nicht ausschließen, aber was er insgesamt meint, ist eben diese Herzenseinstellung, die wir haben, diese böse Herzenseinstellung. Und in der Stelle, die wir gelesen haben, legt uns Jakobus mal wieder einen Spiegel vor. Das macht er ja relativ gerne. Und zeigt, wir versuchen, Sachen selbst zu erreichen und wir schaffen es nicht. Das haben wir in Vers 2. Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Wenn man ein bisschen, wie gesagt, über diese etwas härteren Begrifflichkeiten hinausschaut, dann merkt man, Jakobus beschreibt letztlich das, was in unserem alltäglichen Leben oft passiert. Wir kämpfen, wir versuchen Sachen zu erreichen, wir strampeln, wir paddeln, wir kommen aber nicht voran, weil wir uns an die falsche Stelle wenden, nämlich an unsere eigenen Kräfte, an das, was wir selber erreichen können. Und in meinem Kopf ist es dann immer so, dass ich denke, ja wunderbar, okay, man hat das mal verstanden, wir kommen selber nicht weiter, dann fehlt nur noch, dass man zu Gott geht und ihn bittet, weil er kann das ja. Und Jakobus legt aber noch eine Schicht drauf. Ihr habt es vielleicht nicht gehört, ich habe es auch relativ schnell vorgelesen. Aber er sagt dann in Vers 3, und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Das klingt ehrlich gesagt wieder ziemlich hart, wenn man das so liest. Und mich hat es trotzdem ins Nachdenken gebracht, wie oft ich eigentlich, wenn ich bete, wir hatten ja letzte Woche das Thema Gebet, wenn ich ehrlich auf mein Leben schaue, wie oft habe ich dieses Motto, trachte zuerst nach Gottes Reich im Kopf, und wie oft habe ich dieses Motto, trachte zuerst nach meinem Reich im Motto. Was interessiert mich? Das ist ja das, was letztlich hier umschrieben wird. Worum geht es mir gerade? Welche Ziele möchte ich erreichen? Was möchte ich vielleicht sogar Gott vorschreiben? Wo geht die Reise hin? Bitte einmal da lang und da vorne rechts. Und Gott sagt, eigentlich möchte ich, dass du aber da vorne links gehst. Und wir haben das ja schon mal thematisiert letzte Woche für die, die da waren, dass eben so ein zentrales Thema ist im Gebetsleben, aber auch im Glaubensleben insgesamt, dass wir Gott unseren Willen hinlegen, damit er daraus seinen Weg machen kann. Und das wird letztlich in der Stelle auch nochmal aufgegriffen. In Vers 6 und 7 heißt es, deshalb sagt Gott, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Und ich denke, dass wir, zumindest mir geht es so in unserem Alltag, das Thema Gehorsam im Glauben manchmal unterschätzen. Also ohne jetzt zu sagen, ob wir gehorsam sind oder nicht, aber wie zentral die Rolle vom Gehorsam ist. Ein Beispiel haben wir bei dem Opfer von Abraham und Isaak. Ihr kennt die Geschichte. Gott sagt zu Abraham, geh hin und opfere deinen Sohn. Und Abraham hätte alles Mögliche theologisch sogar argumentieren können, aber Gott, du willst doch gar keine Menschenopfer, was soll das? Oder er hätte auch sagen können, ja, wie es im Neuen Testament heißt, Gott, ich habe diesen gewaltigen Glauben an dich, dass du von den Toten auferwecken kannst, gar kein Problem. Aber dann brauche ich es ja auch gar nicht erst machen, das lohnt sich eh nicht. Er hätte mit Worten ganz viele Konstrukte bauen können, die zeigen, ich glaube Gott. Aber wie wollte er seinen Glauben beweisen? Wie wollte er wirklich zeigen, ja, ich vertraue auf Gott mit ganzem Herzen? Es gab am Ende nur einen Weg, und der Weg hieß Gehorsam. Er musste hingehen, er musste es tun. Und im Neuen Testament heißt es, Gott hat ihn erst unterbrochen in dem Moment, wo er Isaak schon geopfert hatte. Und er hat es ja letztlich nicht getan, aber man sieht, er war in der Herzenseinstellung, war er soweit, eigentlich war in seinen Augen das Kind schon tot. Und da hat ihn Gott unterbrochen und hat ihm gesagt, nee, das will ich gar nicht. Aber durch die Tat konnte er sein Gehorsam letztlich zur Probe stellen und zeigen. Und vielleicht noch ein Bild aus unserem Alltag, was mir zumindest immer wieder auffällt. Wir haben ja unsere vier kleinen Jungs und insbesondere die zwei größeren, die reden ja schon mehr und die machen auch schon mehr. Und die sagen dann auch immer wieder, ja Papa, ich hab dich lieb und natürlich vertraue ich dir. Und dann stehen sie auf einer kleinen Mauer und du sagst, hüpf runter, oh, ich traue mich nicht. Ja, ich halte dich doch fest. No, besser nicht. Ja, was ist das Problem? Vertraust du mir nicht? Doch, aber ich traue mich trotzdem nicht. Und da merkt ihr so ein bisschen diese Diskrepanz, ne? Also entweder ich vertraue dir, dann hüpfe ich und dann weiß ich, du wirst mich fangen. Natürlich geht es bei mir auch manchmal schief, ne? Ich verstehe die Kinder schon, verstehe mich nicht falsch, aber bei Gott natürlich nicht. Und das ist so ein bisschen das, was wir in unserem Alltag auch manchmal tun. Ja, Gott, ich vertraue dir bedingungslos. Und Gott sagt, dann zieh los. Ja, vielleicht morgen. Und das ist das, was Gott letztlich von uns möchte, dass wir hüpfen im Vertrauen, im Glauben auf ihn, dass wir einfach uns auf den Weg machen und wissen, er wird uns durchtragen, egal was kommt. Und praktisch so durch unseren Gehorsam dem Glauben eine Stimme verleihen. Der Abschluss aus meiner Sicht von der Stelle ist aber tatsächlich in Vers 4. Ich lese es euch nochmal vor. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Das liest man, also ich lese das im Alltag schnell mal drüber und denke so, ja, alles klar, verstanden, macht ja Sinn. Aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz da stehen. Wörtlich für treulos steht hier ihr Ehebrecher. Und Gott sagt, wer ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Und jetzt habe ich mal überlegt, ich saß da so auf meinem Sofa, wo ich das gehört habe. Und auf einmal hat es mich, ich sag mal, getroffen wie ein Schlag und dachte so, ja, wer ein Freund der Welt sein will, wenn man sich da so ein bisschen seine Alltagssituation durch den Kopf gehen lässt. Natürlich, versteht mich nicht falsch, im Gesamtkonstrukt, in der Theorie sind wir alle dabei, dass wir sagen, wir wollen natürlich Gottes Freund sein und nicht der Weltfreund, wenn wir unser Herz Jesus gegeben haben. Aber im Alltag sieht es zumindest bei mir oft ganz anders aus, wenn man dann doch mal dazugehören möchte oder vielleicht Spaß haben möchte, wie das die Welt einem vormacht, oder sich nicht auf den Weg machen will, wenn Gott was Ungemütliches von uns verlangt. Oder. Die Liste ist relativ lang von Sachen, wo die Welt uns lockt und wo wir uns tatsächlich im Alltag auch locken lassen. Und Gott sagt da tatsächlich ganz klar, wer der Welt Freund sein will, macht sich zu Gottes Feind. Also man kann nicht A und B haben. Und da zum Thema A und B haben, ist, finde ich immer dieses Bild so prägnant. Ich muss es euch vorlesen, auch wenn es nur ein Vers ist. In 1. Könige 18, das ist die Stelle, wo Elia die ganzen Baalspropheten auf den Berg ruft, ne, wo er sagt, hier, jetzt lass mal sehen, wer Gott ist, und er ist allein, und dann sind da die Hunderte von anderen Propheten, und da ruft er dem Gott, dem Volk zu, bevor er letztlich am Ende dann Gott das Feuer vom Himmel fallen lässt, ruft er dem Volk zu, also das ganze Volk Israel ist versammelt, und da heißt es in Vers 21, da trat Elia vor das Volk und sagte, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Aber das Volk zeigte keine Reaktion. Elia sagt ihnen, Gott ist eifersüchtig. Ihr könnt nicht beides, so ein bisschen von beiden Welten das Beste. Die haben gemacht, ja, so ein bisschen Gott ist gut, der soll uns auch mal ein bisschen beschützen, das ist ja ganz nett. Aber der Baal, da sind noch viele andere Sachen mit dabei, da nehmen wir auch noch ein bisschen mit rein, dann schütteln wir den Topf und dann gucken wir, was unten rauskommt, und die Soße, die gefällt uns ganz gut. Und er sagt, ihr hinkt auf beiden Seiten, ihr könnt nicht hin und her hüpfen. Ihr müsst euch entscheiden. Und Gott verwendet durch die ganze Bibel durch dieses starke Bild vom Ehebruch, was wir eben also in der wörtlichen Übersetzung in Jakobus gelesen haben. Das Ehebruch, das tut weh in einer Beziehung, das wissen wir alle. Und Gott sagt, wenn wir uns irgendwas anderem hinwenden, wenn wir irgendwas anderes neben oder vor Gott stellen, bewusst oder unbewusst, dann tut es ihm weh, dann ist es wie ein Ehebruch. Und ich habe für mich so gedacht, manchmal habe ich vielleicht so ein bisschen, ähnlich wie die Israeliten damals, dieses Bild von Gott, der nur aus Armen besteht, die uns segnen und beschützen sollen. So nach dem Motto, ich mache mich nach hier auf und Gott komm gerne mit und segne meinen Weg, beschütze mich auf dem Weg, hilf mir und ich gehe meinen Weg weiter. Wir sagen das nicht so, aber manchmal leben wir das so. Und Gott ist aber natürlich viel mehr als nur arm im Bild gesprochen. Gott ist eine Persönlichkeit, Gott möchte uns ganz und er möchte, dass wir ganz für ihn sind. Und das ist auch in Vers 7, ich muss mal zurück zu Jakobus, wo wir eben waren, der letzte Vers. Den wir gelesen haben, so unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Und Vers 8 heißt es dann, nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Gott ruft uns immer wieder dazu aus, kommt zurück zu mir, kommt zurück zu mir. Und hat dabei auch einen gewissen Anspruch. Den lesen wir in 1. Petrus. Das ist eine Seite weiter. Vers 14. Also 1. Petrus 1, so Vers 14. 15, Entschuldigung. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, also Gott, der heilig ist und euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und jetzt frage ich euch, schafft ihr das in eurem Leben, heilig zu sein? Heilig? Und um den Anspruch mal ein bisschen hochzusetzen, man könnte ja sagen, ja, heilig ist Definitionssache, aber Gott definiert es auch ganz nett für uns. Seid heilig, denn ich bin heilig. Also da ist kein Zweifel mehr, einmal bitte so heilig wie Gott. Und das ist auch tatsächlich das, wo wir jetzt in diesem Impuls ein bisschen die Kurve kratzen sozusagen, weil natürlich möchte ich uns noch mal ein bisschen warnen vor dem, was wir vielleicht manchmal falsch in unserem Lebensweg machen, aber ich möchte euch auch nicht mit allzu traurigem Herzen nach Hause entlassen und deshalb kratzen wir jetzt noch die Kurve. Wir werden es nicht schaffen. Das ist von vornherein klar. Wir können von uns aus nicht so heilig sein wie Gott. Und der Kern der Botschaft heute soll nicht sein, jetzt geht ihr bitte alle nach Hause und bemüht euch 10-mal mehr als gestern oder 100-mal mehr oder 1000-mal mehr und dann merkt ihr nach 3-4 Tagen, das klappt nicht und seid nur frustriert. Sondern der Schlüssel der ganzen Geschichte liegt nicht bei uns, sondern er liegt bei Gott. Und das ist das, was uns der unter anderem der Kolosserbrief verrät. Ich lese euch mal 2, 3 Verse. Wie funktioniert das, heilig zu sein? Kolosser 1, Vers 27. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Und weiter heißt es dann in Vers 29, für dieses Ziel setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir wirkt. Ich finde diesen Vers genial. Für dieses Ziel setze ich mich mit aller Kraft ein, schreibt Paulus. Ich mache, was ich kann. Und dann sagt er im nächsten Satz, und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir wirkt. Und ich finde, das bringt so schön zum Ausdruck, dass beide Seiten gefragt sind. Man kann nicht nur sagen, ja, Gott muss die Arbeit machen. Ich kann eh nichts tun. Deshalb sagt Paulus, ich setze mich mit aller Kraft ein. Ich bin voll dabei. Aber ich vertraue auf das, was Gott durch mich bewirkt. Ohne Gott kommen wir nicht voran. Christus in uns muss es bewirken. Und das wird in Kapitel 2 auf den Punkt gebracht. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, aber heißt letztlich nur, Jesus ist vollkommen Gott. Alles, was von Gott ist, wohnt auch in Christus. Und jetzt kommt's. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Wir haben es letzte Woche gehört in Johannes 15, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt aber auch weiter, sozusagen den Umkehrschluss, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Und ich will euch noch 2 Bilder mitgeben, die ich in einer Predigt gehört habe vom Hans-Peter Reuer, die ich an der Stelle sehr prägnant finde. Das erste Bild ist, wir können es selber nicht schaffen. Er hat erzählt, die müssen immer so, also mussten, er lebt ja nicht mehr, die mussten immer so einen Parkplatz freiräumen von Schnee im Winter. Und dann hat er erzählt, dass er dafür einen Traktor braucht, weil es halt viel Fläche ist. Und dann hat er gesagt, weil der ist ja immer wieder im Reisedienst, jetzt stellt euch vor, ich räume den Parkplatz mit dem Traktor frei und mein 16-jähriger Sohn schaut mir dabei zu und ich räume alles schön frei und in so ungefähr einer Stunde ist alles freigeräumt Und dann nehme ich mir eine Aluminiumschaufel und sage so, ich gehe jetzt in Reisedienst. Du hast gesehen, wie schön der Parkplatz aussieht. Sieh zu, dass er die nächsten Tage so bleibt. Hier ist deine Aluminiumschaufel. Viel Spaß. Dann hat er gesagt, das wäre keine Liebe, das wäre keine Freundlichkeit. Das wäre einfach nur den Sohn überfordern. Und nach ein paar Tagen, er würde sich bemühen, er würde es nicht schaffen mit seiner kleinen Schaufel. Und dann wäre er nur noch frustriert. Und genauso macht es Gott mit uns. Er verlangt nicht von uns, dass wir den Parkplatz unseres Lebens freiräumen aus unserer eigenen Kraft heraus und führt uns das schön vor mit Christus, der auf dieser Welt war, der in Gottes Kraft gelebt hat und sagt, einmal bitte so, seid heilig, wie ich heilig bin. Los geht's, hier ist die Aluminiumschaufel deines Lebens. Sondern er selbst gibt uns die Kraft dazu. Und das andere Bild, das gibt uns tatsächlich Jesus selbst, habe ich eben falsch gesagt. Und das ist eben in diesem berühmten Johannes 15, mit, was ich schon zweimal zitiert habe, wo er sagt, der Weinstock und die Reben. Und dann sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Und jetzt ist die Frage, stellt euch vor, ich nehme mal einen Fruchtbaum, da kenne ich mich, was heißt, kenne ich mich besser aus, das kann ich mir besser vorstellen. Nehmen wir mal einen Apfelbaum mit Ästen. Und vom Prinzip ist die Aufgabe vom Ast, Frucht zu bringen. Aber wenn der Ast denken könnte, worauf müsste er sich konzentrieren? Er müsste sich auf den Saft konzentrieren, der vom Stamm kommt. Wenn er die ganze Zeit da hockt und denkt, ich will viel Frucht bringen und sich nur auf die Frucht konzentriert, passiert gar nichts. Die Kraft kommt vom Stamm. Und das ist das Bild, was Jesus mit Reben gebraucht. Ne? Die Kraft kommt vom Stamm und der Ausleger, der muss nicht die ganze Zeit sich irgendwie künstlich bemühen, irgendwas in seinem Leben zu bewirken, sondern er muss einfach nur den Saft empfangen und dann wächst die Frucht von alleine. Und das Bild zeigt uns, dass wir in unserem Leben nicht darauf schauen müssen, was bewirkt mein Leben? Wie handelt Gott durch mich? Was macht Gott in mir? Sondern wir müssen uns auf Jesus konzentrieren und wir müssen uns ihn durch unser Leben wirken lassen. Und dann kommt die Frucht von alleine, weil er durch uns wirkt. Und ich möchte euch und uns und mir nochmal die Möglichkeit lassen, dass wir nochmal eine kurze Zeit der Stille gemeinsam haben, also die gemeinsame Stille, dass wir einfach einerseits nochmal drüber nachdenken, wo hinke ich in meinem Leben vielleicht noch auf zwei Beinen? Wo versuche ich Gott plus etwas zu haben? Wo versuche ich vielleicht noch die Welt zu lieben? Bewusst oder unbewusst, dass wir das nochmal Revue passieren und dass wir Gott unseren Willen an der Stelle unterordnen, dass wir sagen, hier, du darfst schalten und walten und du darfst über mein Leben entscheiden und ich möchte das lassen, was dir nicht gefällt. Und im anderen Schritt, also das machen wir alles gemeinsam, aber dass ihr vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt, wie letztlich wo anders. Wir wollen uns ja auf Jesus konzentrieren, so, dass wir ihm das einfach nochmal ganz bewusst sagen, so rumformuliert es besser. Also sprich, einmal das abladen, was ihm nicht gefällt in unserem Leben und wo wir auf zwei Beinen hinken. Und einmal, wenn ihr möchtet, könnt ihr ihm vielleicht auch einfach nochmal in der Stille zwischen ihm und euch sagen, dass ihr euch gerne mit ihm ganz neu auf die Reise machen wollt und ja, letztlich ihn in eurem Leben regieren lassen und schalten lassen wollt. Und ich werde die kurze Zeit der Stille dann mit einem Gebet beenden. Also ich komme da nochmal vor. Und dann machen wir weiter mit dem Rest vom Gottesdienst. Ja, Vater, du siehst, wie oft ich und wie oft wir versuchen, aus eigener Kraft voranzukommen, wie oft wir uns im Zweifel auch abmühen und verzweifeln, weil wir es eben nicht schaffen, heilig zu sein, so wie du heilig bist. Du weißt, dass ja, uns das nicht egal ist und dass wir gerne deinen Willen tun würden. Du weißt auch, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und wir wollen dir, ja, dich um Vergebung bitten für die Momente, wo wir aus uns heraus leben wollen, wo wir unsere eigenen Wünsche oder irgendwas anderes vor dich oder neben dich setzen und ja, wo wir dich dadurch traurig machen. Danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dass du ein gnädiger, liebender Vater bist, der bereit ist, uns zu vergeben, weil du die Grundlage für unsere Vergebung geschaffen hast. Und wir wollen dich auch bitten, dass du jeden Tag aufs Neue in uns sichtbar wirst, dass du, so wie Johannes der Täufer das gesagt hast, dass du in uns wächst und wir abnehmen, dass wir immer mehr so sein dürfen wie du, dass wir immer mehr sagen können aus vollem Herzen, dein Wille geschehe auch in meinem Leben, dass wir uns dir unterordnen können, auch wenn ja die Welt uns verkaufen möchte, dass es so unattraktiv ist und vielleicht dumm oder gefügig, aber wir wissen, dass du uns versprichst, dass dahinter die wahre Freiheit steckt, das wahre Leben, die wahre Freude und alle Frucht des Geistes. Und dafür wollen wir dir danken, dass du bereit bist, Beziehung mit uns zu haben, Gemeinschaft mit uns zu haben, durch uns zu wirken und dich mit uns auf den Lebensweg zu machen. Und lass uns immer wieder auch unsererseits in unserem Alltag dazu bereit sein, dich das machen zu lassen. Amen.